Future Female Africa ist eine Kontinuität von Sisters. Ist im Grunde genommen eine Kontinuität von meinem Leben, eben als Geografin, als jemand, der in der Welt unterwegs ist. Und ich liebe diesen Begriff Afropolitan, der kommt von Taya Selassie, eine fantastische Autorin. Und sie hat versucht zu beschreiben das Thema Where are you local? Nicht woher kommst du, sondern wo bist du verortet?
Willkommen bei 50/50 bei OMR.
Wir sind Kira
und Isa
und sprechen in diesem Podcast mit unseren Gästinnen darüber, wie wir Gleichberechtigung und eine paritätische Geschlechterverteilung in der Arbeitswelt und darüber hinaus erreichen können. Hi Wanjiro, herzlich willkommen im 50/50-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute im Studio zu Gast bist.
Yes, danke schön, liebe Kira. Ich freue mich auch, hier zu sein und ja, bin sehr gespannt auf unser Gespräch heute.
Ja, ich freue mich wirklich sehr, dass wir im Studio live aufnehmen. Leider ist Isa heute verhindert, aber ich bin mir sicher, wir haben viele Themen zu besprechen und werden das auch gut zu zweit hier hinbekommen. Wanjiro, du bist Musikerin, Gründerin, Aktivistin. Unter anderem hast du Future Female Africa gegründet und du bist Global Connection und Impact Officer bei Viva Con Agua. Du bist Co-Founderin vom Eden in Hamburg und so viel mehr. Und auf viele deiner Projekte, deiner Themen werden wir heute intensiv eingehen. Wir haben eben schon gesagt, die sind irgendwie alle miteinander connected. Und dann bin ich ganz gespannt, gleich mehr darüber zu erfahren. Zunächst einmal würde ich aber einfach eine simple Frage stellen, und zwar, wie es dir geht, wie du hier heute ankommst im Studio.
Mir geht es eigentlich ganz wunderbar. Ich kann auf jeden Fall sagen, der Weg hierhin war sehr nass, natürlich typisch Hamburg. Ich bin erst vor einigen Tagen aus Kenia zurückgekommen, muss mich also noch ein bisschen an das Wetter anpassen. Merkt man vielleicht auch, die mich vielleicht ein bisschen mehr kennen, dass die Stimme etwas belegt ist, aber die klingt irgendwie auch spannend. Also ich freue mich auf jeden Fall auf das, was wir gleich besprechen werden, vor allen Dingen mit dieser sehr besonderen Stimme.
Mir fällt es tatsächlich gar nicht so auf, aber du hast natürlich auch wahrscheinlich ein gutes Bewusstsein für deine Stimme, denn du bist ja auch Musikerin, da werden wir gleich noch ein bisschen intensiver drüber sprechen. Und auch eine unserer Anfangsfragen ist immer im Podcast, wann war so bei dir der erste Moment, als du über das Thema Gendergerechtigkeit nachgedacht hast?
Das Thema Gendergerechtigkeit bewegt mich eigentlich, seitdem ich denken kann. Ich bin in einem Haushalt von Frauen aufgewachsen. Und bin in Kenia geboren und in Vaneikel aufgewachsen, im Ruhrpott. Und das war auf jeden Fall ein sehr spannender Haushalt in Kenia, geführt von meiner Großmutter und meine ganzen Tanten, meine ganzen Cousinen. Und da herrschte eigentlich immer eine wahnsinnige starke Women Power und die hat mich im Grunde genommen geprägt. Deswegen kann ich eigentlich sagen, Gendergerechtigkeit war für mich eigentlich immer da. Das war nie eine Frage, sondern eigentlich eher ein Zustand, den ich immer wieder vermisst habe. Deswegen setze ich mich dafür ein.
Sehr schön. Lass uns noch mal ein bisschen, wenn du magst, über deine Kindheit sprechen. Denn ich habe auch gelesen, dass du ja von einem starken Frauenbild geprägt worden bist, weil du halt irgendwie, wie schon gesagt, mit deiner Großmutter und Mutter und Tanten aufgewachsen bist und dann mit 13 nach Deutschland gekommen bist. Wie war deine Kindheit so und wie war dann vielleicht auch so die Reise nach Deutschland? Und das Ankommen hier?
Ja, das Ankommen war im Juni, Juli etwa und kurz danach war relativ schnell Winter. Mhm. Zumindest in meiner Kindheitserinnerung ging das wahnsinnig und rasend schnell. Denn kurz danach habe ich, glaube ich, das erste Mal überhaupt einen Weihnachtsmann gesehen. Mhm. Und der war sehr, ja, fand ich zudringlich in dem Sinne, weil es war auf einer Hauptstraße und der ist auf mich zugekommen mit Knecht Ruprecht. Und die wollten, das gehörte sich wohl so, es ist so eine Art Bestrafung, wenn man ne, so als Kind irgendwelche Fehler gemacht hat. Das ist ja, glaube ich, irgendwie so auch eine Kulturgeschichte. Ich habe es halt nur nicht verstanden. Ich habe den Bein direkt auf die Schienbeine getreten. Weil ich habe das gar nicht eingesehen, was das jetzt sein soll. Das war für mich auf jeden Fall schon ein kultureller Schock, als ich nach Deutschland gekommen bin. Das habe ich null verstanden. Genau. Und ansonsten, wie gesagt, irgendwie war das eine sehr, sehr starke Gemeinschaft von Frauen, die sich gegenseitig immer unterstützt haben und das hat mich geprägt.
Bist du dann mit deiner Mama hierher gekommen oder?
Genau, ich bin mit meiner Mama hier hingekommen und das war auch eine super spannende Reise, aber das ist auch schon wieder eine Weile her.
Mhm. Und dann bist du im Ruhrpott gelandet.
Absolut im Ruhrpott gelandet und da gibt es auch eine wunderbare Anekdote. ich habe ein ganz tolles T-Shirt bekommen und auf diesem T-Shirt, das ist so ein weißes T-Shirt und da standen alle Städte der Welt drauf, Paris, da stand New York drauf und mittendrin in Rot war eine Eichel und ich dachte, das ist der Jackpot. Prompt stand ich auf der Hauptstraße in Van Eyckel und musste mich mit dem Weihnachtsmann und mit Knecht Ruprecht auseinandersetzen.
Das ist wahrscheinlich auch eine eher kleinere Stadt und nicht so ganz vergleichbar mit Paris und New York.
Ganz bestimmt erstmal nicht, nein.
Aber du hast dich sozusagen oder ja, ich habe mich gefreut, dass du nach Deutschland kommst und dachtest, du kommst jetzt auch in eine coole Metropole.
Ich habe mich auf jeden Fall behauptet und bin dann von dort aus nach Köln und habe dann in Köln studiert.
Mhm.
Genau, und irgendwann später gab es den Austausch sehr viel, sehr stark mit Hamburg. Also Hamburg ist meine musikalische Heimat. Und deswegen bin ich halt sehr, sehr viel hin und her gependelt zwischen Köln und Hamburg. Und irgendwann bin ich in Hamburg hängen geblieben.
Ja, was hast du studiert?
Ich habe Geografie, Afrikanistik und Social Anthropology studiert. Mhm. Hieß damals noch Völkerkunde oder Ethnologie, mag ich beides nicht. Und das war eigentlich auch ein absolut genau das perfekte Studium für mich, weil ich mich eher so verorte zwischen den Welten. Und ich bin von Leidenschaftlichen her bin ich eine Geografin. Ich liebe die Welt, ich liebe die Menschen, ich liebe den Austausch, ich liebe Reisen. Und genau, das hat den Grundstein auch gelegt oder vieles verbunden, wie das, was mich in meinem Leben so begleitet als Geografin, genau.
Sehr spannend. Und wie hast du zur Musik gefunden? Du bist Musikerin. Begann das dann im Studium oder schon in deiner Kindheit?
Ja, Musik war tatsächlich auch ein Teil meiner Biografie. Sehr stark geprägt, auch durch meine Großmutter. Sie war eine fantastische Sängerin und Geschichtenerzählerin.
Mhm.
Und ich komme so ein bisschen nach ihr und einfach sehr viele ihrer Songs übernommen, die ich auch zum Teil später auf diversen Alben auch recomposed habe, in verschiedenen Sprachen. Und Musik war eigentlich schon immer da. War auch irgendwie keine Frage, dass ich Musikerin werde oder Sängerin werde. Vielmehr war die Angst, dass vielleicht man nicht versteht, was ich mit dieser Form oder mit dieser Art von Musik der Welt mitteilen möchte. Deswegen habe ich ziemlich lange gebraucht, um mich wirklich auch als Sängerin zu verstehen.
Mhm.
Aber das ist mittlerweile schon wirklich, ja, ich glaube, ich bin da ganz gut aufgehoben mit den tollen Geschichten, die ich da von meiner Großmutter geerbt habe.
Ja, sehr cool. Und da auch nochmal die Prägung von den Frauen in deiner, in deinem familiären Umfeld. Du bist ja auch mit den unterschiedlichsten Personen schon aufgetreten. Also ich habe da schon die wahnsinnigsten Namen gelesen im Internet, wenn das alles so stimmt. Helge Schneider, Jan Delay, Materia. Und ich habe bestimmt jetzt noch ein paar vergessen. Wie ist es denn dazu gekommen? Und was habt ihr da auf die Beine gestellt?
Ja, das waren jetzt die männlichen Kolleginnen. Und da zähle ich natürlich ganz stark auch die weiblichen Künstlerinnen.
Gerne, ja.
Mit denen ich wunderbare Projekte gemacht habe. Zum Beispiel das Projekt Sisters. Und da waren zum Beispiel tolle Frauen dabei, wie Noah So, kennt man hier aus Hamburg. Man kennt Melly von Skills on Mars damals. Man kennt Nicole von Groove Guerrilla aus Mannheim, mhm. Genau. Und ein paar andere mehr. Und das war immer wieder eine fluktuierende Größe. Am Ende waren wir 7. Und da haben wir wirklich fantastische Projekte gemacht. Wir sind an Schulen gegangen und haben das Thema gerade Women Empowerment, Female Empowerment an die Schulen gebracht, haben Projekte mit Kindern gemacht und da ging es insbesondere auch um Dialog. Ja? Und unser Format war oder unsere Idee war, wir gehen in die Klassen rein, bringen unsere Beats mit und schreiben aber Texte mit den Kindern und am Ende haben sie einen schönen Song, ein schönes Video und eine kleine Performance, was wir als Video dann aufgenommen haben und das konnten sie dann in der Familie zeigen. Jeden Menschen, den sie begegnet sind.
Mhm.
Und es hat wirklich sehr, sehr viel bewegt. Und deswegen ist für mich auch diese starke Prägung mit diesem tollen Projekt Sisters, das war so fantastisch divers, weil es auch musikalisch divers war. Und da konnten wir uns einfach ausleben. Und deswegen ist das für mich irgendwie auch wirklich die prägendste Zeit mit Künstlerinnen. Und das haben wir, damit sind wir getourt. Wir sind damit bis nach New York gekommen, haben damals zum ersten International Day of Girl Child einen Song geschrieben, der hieß Because I'm a Girl.
Mhm.
Und das war sozusagen die Hymne für diesen Tag.
Wow.
Und den haben wir dann in New York präsentiert, direkt neben der UN.
Wow.
Und das war schon eine richtig, richtig große und mega Leistung. Und das sind nach wie vor meine Sheroes.
Mhm. Und war das so zur Zeit, wo du in Köln gelebt hast oder warst du da schon in Hamburg? Weil du gesagt hast, musikalisch bist du so in Hamburg verortet auch. Also du lebst ja auch in Hamburg.
Genau.
Zu welcher Zeit war das?
Beides. Mhm. Ich habe sowohl zeitgleich gearbeitet und eben zeitgleich in Hamburg Musik gemacht. Mhm. Und bin dann eben halt zwischen Hamburg und Köln, aber eben halt Köln und Bonn, weil der Arbeitsschwerpunkt war tatsächlich in Bonn. Mhm. Genau, das war so ein bisschen, ja, Zentrum kann man jetzt nicht sagen. Aber Köln hat mir damals sehr gut gefallen, weil es auch nochmal irgendwie sehr divers ist und sehr, ja, spannend und eine sehr interessante, spannende Gesellschaft. Und Hamburg fand ich dann doch schon so ein bisschen passend zum Wetter.
Was meinst du damit?
So ein bisschen steif.
Ja.
So eine steife Brise. Mhm. Bis man dann die Leute so aufgeknackt hat, irgendwie hat das immer so ein bisschen gedauert. Ja. Dafür ist aber Hamburg, wenn man es dann geschafft hat, irgendwie hat man eine echte, feste und sehr langfristige Freundschaften.
Ja.
Das hat auf jeden Fall den Vorteil. Ja. Und Köln, da haben wir uns meistens getroffen zum Guerilla-Grillen, so haben wir es genannt. Mhm. Haben uns dann immer getroffen, weil das Wetter irgendwie schön ist, irgendwie gesagt, okay, jetzt treffen wir uns im Park XY und dann saßen wir da, haben entweder Musik gemacht, irgendwelche Poetries gemacht oder ja, solche Sachen. Mhm. Das ging halt in Köln leichter als jetzt in Hamburg tatsächlich.
Ja, okay. Und was kannst du mit deiner Musik ausdrücken? Also ich glaube, wir haben auch noch gar nicht über die Richtung gesprochen.
Ja.
Vielleicht magst du mal ein bisschen darauf eingehen, was so deine Richtung ist und was du vielleicht auch mit deinen Texten ausdrückst.
Ja, also meine Richtung ist einfach alles, was genuinely ich bin. Mhm. Ja, das ist eine Mischung aus unterschiedlichen Genres. Und das ist das, was ich wiederum am Musikmachen so toll finde. Es ist wie eine leere Leinwand, die man befüllen kann. Und da habe ich einfach Spaß, unterschiedliche Richtungen anzusprechen, von Punk, Afrobeat, von Soul und sehr stark auch Reggae. Mhm. Oder Dub bringe ich auch mit rein. Und ich betrachte mich eher als, ja, schon als Geschichtenerzählerin, die die Welt gerecht machen möchte und das eben halt in Klänge umwandelt, mhm, und in Text umwandelt. Mhm. Ja, so würde ich es beschreiben.
Ja.
Also ich kann jetzt nicht sagen, dass es eine bestimmte Genre ist. Es ist wirklich eine Mischung aus unterschiedlichen, dem Augenblick angemessenen Sound, mhm, der mir gerade da so einfällt.
Ja, das finde ich eine schöne Beschreibung, weil ich natürlich auch im Vorfeld mich ein bisschen informiert habe, welche Projekte du so machst. Und das sind wirklich ja vielfältige Positionen und Projekte, die du bekleidest. Und dann muss man natürlich irgendwie so gucken, wie ist jetzt der rote Faden, wie passt das zu unserem Podcast. Aber ich glaube, das, was du gesagt hast, stimmt eigentlich total. Oder das habe ich dann auch so wahrgenommen, dass du eigentlich viel machst, was dann doch im Kern in der Basis sehr gleich ist oder wo deine Skills gefordert sind, mhm, denn das Geschichten erzählen und vor allen Dingen auch der Fokus auf Gerechtigkeit und auch Gerechtigkeit im Sinne von, dass du deinen Background da auch mit einfließen lässt. Und genau, da würde ich gerne auf ein weiteres Projekt von dir zu sprechen kommen. Future Female Africa ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiges Projekt von dir, eine Initiative, die du gestartet hast, die darauf abzielt, sektorübergreifende Zusammenarbeit und den Wissenstransfer zwischen weiblichen Führungskräften aus Afrika zu fördern. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig wiedergegeben.
Genau, und der Diaspora.
Gerne. Ja.
Die vergessen wir öfters. Und das ist halt tatsächlich das Schöne. Danke, dass du das jetzt sozusagen anbringst, weil dieses Cross-Übergreifende, ne, das greift genau das, was wir gerade besprochen haben, nämlich da, wo ich herkomme, wo ich bin, wo ich stehe im Leben. Und genau, so ist Future Female Africa entstanden, tatsächlich, mhm, als Brücke.
Genau, und du connectest da die unterschiedlichsten Personen, alle mit afrikanischem Background, die, glaube ich, in Deutschland primär leben, aber auch auf dem afrikanischen Kontinent, weil du machst ja auch global Events oder es finden auf jeden Fall irgendwie Netzwerktreffen statt. Magst du da mal ein bisschen drauf eingehen, wie die Arbeit konkret aussieht oder wie man sich das vorstellen kann?
Mhm. Future Female Africa ist eine Kontinuität von Sisters. Ist im Grunde genommen eine Kontinuität von meinem Leben, eben als Geografin, als jemand, der in der Welt unterwegs ist. Und ich liebe diesen Begriff Afropolitan. Der kommt von Taya Selassie, eine fantastische Autorin. Und sie hat versucht zu beschreiben, das Thema so ein Where are you local? Nicht woher kommst du, sondern wo bist du verortet? Mhm. Ja, und das ist die Summe der Teile. Und deswegen ist für mich Future Female Africa eine Kontinuität von all meinen Reisen. Und entstanden ist die konkrete Idee oder beziehungsweise die Verdichtung der Idee ist gekommen während der Pandemie, der Corona-Pandemie, als uns wirklich global in der Welt alle bewusst wurde, dass wir sehr, sehr eng miteinander verzahnt sind und was mit uns passiert, wenn so etwas uns allen passiert. Und zu dem Zeitpunkt habe ich überlegt, was machen wir, wenn wir uns nicht mehr begegnen können, wenn wir nicht mehr aus unsere Räume rausgehen können. Und es entstand die Idee, ein Album zu machen mit dem Titel Women Voices. Und nach sehr langem Überlegen habe ich gedacht, dass wir Frauen oftmals gar nicht, es geht gar nicht darum, dass wir keine Stimmen haben, dass wir oftmals gar nicht die Bühne haben oder eben halt die Räume haben, wo wir uns begegnen können. Und relativ schnell kam eben halt diese Idee von Future Female Africa, als dann die erste Reise endlich anstand und ich konnte wieder nach Kenia fliegen. Ist mir bewusst geworden, wir haben so viel Arbeit geleistet irgendwie auf der Welt, auch zum Thema Feminismus. Und was passiert jetzt mit diesen Themen, gerade in so einer sehr schrecklichen Zeit für die Menschen da draußen? Und dann kam eben halt genau dieser Impuls, Future Female Africa auf die Beine zu stellen. Nämlich, wenn ich in einem Ort bin, bin ich nicht diejenige, die bestimmt, wer sind denn die Future Female Africas? Wer ist das denn? Das sind die Frauen selber. Sie definieren, sie sagen, wen wir einladen. Und wir laden meistens zum Dialog ein. Und durch diese Dialoge stellen wir Bühnen her und Plattformen her, wo wir eben genau das feiern können, was jede für sich erreicht hat. Und langfristig hat sich das immer mehr entwickelt und morpht sich immer mehr zu einem Netzwerk und eben eine Plattform, wo wir halt InvestorInnen einladen wollen, sich mit dem Thema Future Female Africa auseinanderzusetzen und eben der Verbindung zwischen afrikanischen Women Leaders und Frauen aus der Diaspora. Also das ist genau da, worauf wir immer mehr darauf hinarbeiten, dass wir genau diese Räume schaffen für Dialog, weil ich denke, ohne Dialog, ohne Verbindung, keine Veränderung. Und deswegen ist für mich Future Female Africa wirklich so eine Kontinuität von dem, was ich bis jetzt gemacht habe.
Sehr schön. Und was entsteht dann aus den Netzwerktreffen? Also kannst du vielleicht mal auf ein Beispiel eingehen, irgendwie über ein gewisses Thema, über das ihr gesprochen habt. Wie kann man sich das dann genau vorstellen? Also ihr diskutiert das, ihr holt auch Personen von außen rein sozusagen, denen ihr das Thema näher bringt. Oder wie kann man sich das ganz konkret vorstellen?
Ganz konkret fing es an wirklich erstmal als Safe Space, einem Ort, wo wir einfach unter uns unterschiedliche Themen ansprechen können. Und das Spannende bei diesen Treffen, was immer wieder dabei herausgekommen ist, irgendwie, dass es wirklich an solche Netzwerke fehlt. Ja, an diese, nicht nur an Zugänge, sondern einfach die Möglichkeit, auch zeitfrei zu machen. Weil Zeit ist gewissermaßen auch, wenn man zum Beispiel alleinerziehende Mutter ist oder wenn man, wie auch immer, different walks of life, wenn man Challenges hat, irgendwie überhaupt irgendwie Zeit frei zu machen für solche Treffen. Und das war schon mal sehr, sehr erbaulich, beziehungsweise sehr stärkend, dass wir diese Räume haben. Wir haben jetzt zuletzt vor ein paar Wochen zum Beispiel so ein Shiro's Brunch gemacht. Das ist immer ein Brunch oder ein Dinner oder ein Frühstück, je nachdem, was für eine Uhrzeit wir uns da irgendwie gerade uns einigen können. So als Initial. Und wir haben uns zuletzt getroffen in Nairobi und da war stark das Thema, was auch im Bereich von Future Film in Afrika, um die Vielfalt eben aufzuzeigen. Da ging es um das Thema Food Justice, also Ernährungsgerechtigkeit, weil wir reden doch sehr oft im Leben über Ernährungssicherung, fragen uns aber nicht, wie können wir unsere Ernährung sichern, wenn wir nicht über Gerechtigkeit sprechen und über Zugang und solche Dinge. Und genau, das ist ein neues Projekt, was wir bei Future Film in Afrika begonnen haben. Das nennt sich Afrofuturistic Food Renaissance and Awakening, Abkürzung AFRA. Und ich habe da eine fantastische neue Mitarbeiterin oder Kollegin und sie heißt Mehret Heile. Sie ist Ökotrophologin und Foodjournalistin und beschäftigt sich mit indigenen Pflanzen. Jetzt wird man sich fragen, das klingt alles so weit weg, so komplex. Das ist wieder alles das Gleiche. Weil genau mit so einem Thema zum Beispiel kann man Entrepreneurs, also Social Entrepreneurinnen, unterstützen in ihre Ideen. Ja, und da versuchen wir langfristig eine Plattform zu schaffen, wo es eben halt um Ernährungsgerechtigkeit geht, um Themen wie Klimawandel, da kommt wieder die Geografin aus mir raus, und dass wir diese Themen miteinander verbinden, aber zeitgleich eben versuchen, daraus Businesses zu entwickeln, Social Businesses zu entwickeln, die wiederum den Frauen ja bei ihrer Lebenssituation helfen oder vielleicht selber welche schon haben. Und wir können eine Plattform bieten, um eben halt diese Verbindung herzustellen. Mhm. Also es ist jetzt nicht nur in Anführungsstrichen, dass wir da sitzen und Kaffee trinken, sondern wir machen tatsächlich Business. Wir machen Geschäfte.
Ja.
Wir reden über Zukunft und wie wir die Zukunft für alle gerechter gestalten können.
Hammer. Sehr, sehr wertvoll. Ja. Und am Ende des Tages sind ja dann doch immer die Themen miteinander connected. Also auch wenn du jetzt gerade, das fand ich ganz schön, dass du gesagt hast, das hört sich vielleicht irgendwie so abstrakt an.
Mhm.
Aber am Ende des Tages, wenn es um Gerechtigkeitsthemen geht, um feministische Themen, dann sind da doch auch irgendwie immer wieder Verbindungen herzustellen, finde ich. Das merkt man irgendwie, wenn man auch, also durch die Gespräche im Podcast, finde ich, kann man auch immer sehr viel miteinander in Verbindung bringen, obwohl es sehr unterschiedliche Themen sind.
Mhm.
Wie kommen dann so die Themen zu dir? Kommen die zu dir oder siehst du irgendwie ein Thema, wo du denkst, okay, da müssen wir ran, das ist was, was ich vielleicht im Netzwerk irgendwie, wo ich eh Expertinnen habe, was man thematisieren kann? Wie entsteht sowas?
Super Frage. Das ist nämlich auch super, super wichtig. Die Themen bestimme nicht ich. Zumindest nicht immer. Ab und zu mal wie bei dem Thema Food Justice. Das ist etwas, was mir wirklich auch sehr liegt. Ich bin leidenschaftliche Köchin und habe auch lange Zeit, habe ich immer gesagt, wenn aus mir nichts wird, mache ich ein Sternenrestaurant auf.
Oha.
Ich koche wahnsinnig gerne und das beschäftigt mich, das Thema. Deswegen habe ich sozusagen intrinsisch gedacht, das können wir ja sehr gut irgendwie im Rahmen von Future Film in Afrika, wenn es um Thema Agrofuturism oder so etwas geht, einbringen. Doch meistens ist es so, dass die Chiros selber ihre Themen mitbringen. Denn ich kann nicht bestimmen, welches Thema jetzt gerade in Nairobi wichtig ist.
Ja.
Welches Thema ist in Kampala wichtig, welches Thema ist in Berlin wichtig. Oder vielleicht irgendwie in Wien oder woanders. Das kann ich gar nicht selber bestimmen. Deswegen ist es eben wichtig, dass wir Co-Hostinnen haben, jeweils in den jeweiligen Städten, die selber wirklich für sich kuratieren. Und wir ein Stück weit auch davon lernen können. Weil was ich über die Jahre gelernt habe, auch im Bereich der Arbeit, die ich gemacht habe, im sogenannten Entwicklungszusammenarbeit, war es ja oft so, dass Themen aufstrukturiert werden. Dass man, ne? Und das wollte ich halt. Diese Tradition will ich auf gar keinen Fall fortsetzen. Und daher ist es für mich wertvoll und wichtig, dass ich selber Lernende bin auf dieser Reise.
Ja, das finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass du das nochmal erwähnst sozusagen, dass man nicht irgendwo, weil der afrikanische Kontinent ist ja einfach so wahnsinnig groß und genauso Europa und wenn du die ganzen Städte erwähnst mit Wien und Berlin und Co.
Ja.
Und überall sind unterschiedliche Themen. Also jetzt könnte man vielleicht als Deutsche meinen, dass es irgendwie ja wahrscheinlich ähnliche Themen gibt, aber die Länder sind ja wahnsinnig unterschiedlich und da gibt es wahrscheinlich auch ganz, ganz unterschiedliche Herausforderungen und kulturelle Einflüsse und Perspektiven. Mhm. Von daher arbeitest du dann auch immer mit lokalen Personen zusammen, die dann vor Ort irgendwie das Thema so ein bisschen bestimmen und wissen, was ist gerade da eine Herausforderung, woran können wir arbeiten.
Absolut.
Ja.
Das ist super, super wichtig. Und das ist für mich auch, ne, Transparenz ist wichtig und Dialog ist wichtig. Und wir neigen ja auch vielleicht oft dazu, dass wir Ideen im Kopf haben und versuchen, die vielleicht in irgendeiner Form auch durchzudrücken. Aber das ist oftmals überhaupt gar nicht notwendig. Mhm. Da erspart man sich wahnsinnig viel Energie. Und vor allen Dingen kann man die Energie wiederum für viel Wertvolleres nutzen. Ja. Das ist so meine Erfahrung. Und irgendwann habe ich mir auch abgewöhnt zu glauben, weil ich eben halt dann sozusagen in Deutschland sozialisiert bin ein Stück weit. Und mir einzubilden, ich weiß es besser, ich kann die Geschichten erzählen, kann ich nicht. So, ich kann meine Geschichte erzählen, aber ich kann nicht die Geschichte erzählen.
Ja.
Schon gar nicht die von einem ganzen Kontinent.
Ja. Und die Frauen, die dann im Netzwerk sind, die bringen dann wahrscheinlich auch noch andere Frauen immer mit rein, ne? Also das
ganz
ist dann
genau.
Wahrscheinlich so ein Schneeballeffekt. So wächst das Netzwerk. Ne?
Ganz genau. Das sollten wir vielleicht auch nochmal darüber sprechen. Ist ja natürlich auch immer eine Budgetfrage, ne?
Ja.
Das ist eine Finanzierungsfrage. Ist überhaupt alles, was wir machen im Leadership, Women Empowerment, hat sehr, sehr viel was mit Funding zu tun und überhaupt Finanzierung und zu gucken, dass wir so viele wie möglich einladen können. Und ich würde gerne viel, viel mehr einladen, aber manchmal sind halt die Budgets entweder knapp oder, ne, oder man greift auf das, was man selber hat, zurück. Das ist aber natürlich langfristig keine ideale Lösung.
Ja.
Ich denke, eine ideale Lösung, das ist ja auch das, was wir mit Future Female Africa anstreben, mit einem weiteren Projekt, was wir da gemeinsam mit einer Stiftung, die da sich nennt Manager ohne Grenzen, die haben noch nicht gegendert. Aber das ist der CI, I'm sorry. Genau, aber da haben wir letztes Jahr, wenn ich das kurz mal erzählen darf, haben wir ein Projekt gemacht, das nannte sich Female Founders Act Now Award. Da haben wir einen Pitch ausgerufen, wo sich über 220 Frauenunternehmen von dem ganzen afrikanischen Kontinent gemeldet haben, insgesamt 25 Nationen. Mhm. Und am Ende konnten nur 6 gewinnen.
Mhm.
Dann haben wir uns gefragt, was machen wir jetzt mit den anderen 216? Habe ich gut gerechnet, 214, genau. Und dann ist die Idee entstanden, auch intrinsisch, denke ich, von der Gründerin von Stiftung Manager ohne Grenzen und von mir, Future Female Africa. Und dann haben wir uns überlegt, das wäre doch fantastisch, einfach so eine Bühne herzustellen. Und das machen wir gerade. Wir haben jetzt ein Projekt initiiert, das nennt sich, hat den Arbeitstitel Fempreneur Akademie. Und da wollen wir einfach Ressourcen auch bereitstellen, dass wir nicht nur im Bereich Gespräche hängen bleiben, dass wir wirklich dann auch im Bereich Wirkung erzielen, Bedarfe analysieren, um herauszufinden, was wird genau konkret gebraucht. Und diese Fempreneur Akademie ist gerade im Entstehen. Wir wurden aktuell eingeladen von, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, vom Bundesministerium für Wirtschaft und Entwicklung. Genau. Vom BMZ und GIZ über die Agentur für Wirtschaft und Entwicklung. Und da ging es darum, weil sie gerade neue Themen setzen wollen zum Thema feministische Außenpolitik und überhaupt feministische Entwicklungspolitik. Und wir wurden als Case Study ausgewählt.
Super.
Daran haben wir versucht zu erarbeiten oder erarbeiten gerade, wie sieht das denn aus, wenn wir über Partners in Transformation reden? Sprich, wenn wir wirklich mehr auch in die Wirtschaftlichkeit von Frauen investieren. Und deswegen ist das für mich gerade ein sehr spannendes Megathema, Fempreneur Academy, bitte behalten, im Ohr behalten. Und natürlich brauchen wir da auch wieder Finanzierung und Unterstützung, damit wir das ins Leben rufen können, damit es größer wird als nur ein kleiner Kreis in Anführungsstrichen. Dass wir zum Beispiel diese anderen 214 Frauen, die sich beworben haben, auch eine Plattform bieten können.
Ja, total wertvoll. Und Thema Finanzierung, geht ihr dann auf Unternehmen zu oder wie gestaltet ihr da den Prozess?
Ja, auf alle. Wir gehen auf alle zu. Das ist der Aufruf. Ihr dürft auch alle auf uns zukommen.
Ja, genau. Alle, die hier zuhören, natürlich.
Genau. Dürft gerne auf uns zukommen.
Ja, okay, super. Ja, gut zu wissen. Und bei all den Projekten, über die wir jetzt schon gesprochen haben, es gibt ja noch ein paar andere, wie wählst du denn immer so deine Themen aus? Ich glaube, es gibt viele Personen, die sich für ganz, ganz viel interessieren und auch, ich würde mich auch so ein bisschen dazu zählen, auch immer gerne irgendwie noch Side-Projekte haben, weil es eben viele spannende Themen gibt. Aber wie managt man das alles oder wie managst du das alles? Wie vereinst du das und wo musst du vielleicht dann auch priorisieren oder gucken, dass du noch irgendwie bei dir bleibst, ohne zu verrückt zu werden?
Ja, das war vor ein paar Tagen, wie gesagt, bei unserem tollen Shiro's Brunch auch Thema, ne? Self-Caring. Und die Frauen, die da eingeladen waren, auch wirklich alle in sehr, sehr viele unterschiedliche Bereiche unterwegs. Und das bleibt meistens irgendwie doch ein bisschen auf der Strecke. Das wollen wir aber ändern. Also 2024 onwards haben wir uns kollektiv vorgenommen, irgendwie auf Platz 1 wirklich Self-Caring nicht zu vergessen. Ich glaube, dass diese ganzen viele Projekte, diese ganze Vielfalt dadurch entstanden ist, wie gesagt, aus meiner intrinsischen Wunsch, die Welt zu verändern. So. Und alles verbindet sich. Es fühlt sich wirklich an, wie sehr, sehr viele, es sind natürlich große Projekte, aber es verbindet sich. Also ich habe nicht das Gefühl, als würde ich überrannt werden von den ganzen Ideen. Ich muss mich eher bremsen, dass es nicht noch mehr werden.
Ja.
Das ist ja so meine Challenge. Und jetzt immer mehr besteht die Übung darin, Self-Caring, nämlich zu sagen, so Uhrzeiten werden eingehalten. Ne? Das ist super wichtig, dass man zum Beispiel dann auch sagt, wie wir am Wochenende eben halt nicht mehr ans Telefon gehen und nachts E-Mails beantworten. Klingt banal, aber bei so vielen Projekten muss man sich das einfach vornehmen.
Ja.
Aber ich kann tatsächlich nicht sagen, weil es doch alles zum selben Ziel hinführt und alles meine Interessengebiete sind, fühlt es sich manchmal dann doch viel mehr organischer an, als vielleicht für jemanden, der da draußen zuhört.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen.
Ja, aber es ist schon eine Menge, schon wichtig.
Wenn man so ein Thema gefunden hat, wo man für brennt, dann fühlt es sich auch manchmal gar nicht so wie Arbeit an und dann kann man auch irgendwie Sachen miteinander viel besser in Verbindung bringen, ne? Und es dann irgendwie vereinen. Aber natürlich ist es auch trotzdem wichtig, dass man auf sich selbst achtet und dabei sich nicht übernimmt und trotzdem irgendwie so die Vision im Auge immer behält. Wo will ich hin und was ist vielleicht so das übergeordnete Thema, was ich halt mit diesem Projekt erreichen kann oder vielleicht auch eben nicht. Ist auch dann mal wichtig, glaube ich, Nein zu sagen und irgendwie sich abzugrenzen.
Und auch gerne abzugeben.
Ja, ne? Genau. Ja, genau. Was du eben schon gesagt hast, ne? Dass du irgendwie dein Netzwerk dann rekrutierst und sagst, wer kann hier wo seine Expertise bestmöglich einbringen.
Genau.
Und vielleicht am Ende sogar besser, als du es könntest oder als die Person, die das dann initiiert hat, ne?
Ja, so sehe ich das.
Und wir können uns freuen, denn du bist mit deinem Netzwerk, einem Teil davon, auf der 50-50-Stage bald. Der Podcast wird im April erscheinen und von daher steht bald das OMR-Festival an. Und ja, erzähl mal ein bisschen, was da geplant ist. Worauf können sich alle freuen, die zur 50-50-Stage hoffentlich kommen werden?
Ihr dürft euch freuen auf fantastische, fantastische Frauen, würde ich sagen. Das sind Managerinnen, das sind Frauen, die es in ihrem Leben geschafft haben, ja, sehr vieles zu bewegen, auf die Beine zu stellen. Und der Titel, den finde ich persönlich ganz toll, der mir da irgendwie ein bisschen gekommen ist. Weil, um auch das alles zu verbinden, was ich vielleicht gerade erzählt habe, kam mir die Idee, dass wir darüber reden, über The Power of Vision. Also die Kraft der Vision, auf Deutsch übersetzt, klingt jetzt vielleicht nicht ganz so geschmeidig, aber The Power of Vision. Weil am Ende verbindet dann doch all diese verschiedenen Themen eine Vision, die einen durch das Leben begleitet. Und das ist das, was ich gerne von den tollen Frauen erfahren möchte. Ich werde das moderieren und genau, sie werden uns halt von ihrer Power Vision erzählen, wie sie an die Position gekommen sind, wo sie heute sind. Soll ich auch schon den Namen sagen?
Ja, gerne. Warum nicht? Bisschen Name-Dropping hier.
I drop the names. Name-Dropping. Wir haben natürlich irgendwie die fantastische Eileen Pohlmann. Sie ist Managing Director von Lemonade und Charity. Dann haben wir Nana Edison. Sie ist Seriengründerin, hat die Kölcon in Berlin gegründet, hat jetzt zuletzt Style Indie gegründet und sie wird uns natürlich sehr, sehr viel mehr über ihre Reise erzählen. Und dann haben wir die fantastische Victoria Tony Robinson, sie ist Senior Program Manager bei Google und ich werde das Gespräch führen.
Wow, richtig, richtig toll.
Und ich denke, das wird sehr, sehr spannend.
Ja. Ich kann auf jeden Fall sagen, es ist vielversprechend. Also es sind alles sehr, sehr tolle Persönlichkeiten. Ja, ich freue mich auch sehr drauf. Und alle, die jetzt irgendwie noch überlegen, wie sie ihr Programm zusammengestalten, auf jeden Fall 50-50 Stage ganz oben auf der Liste hoffentlich. Und dann auch natürlich euer Panel. Richtig cool, dass das dann sozusagen das, was wir heute schon besprechen, vielleicht nochmal ausgeweitet werden kann und dass du dein Netzwerk einbindest. Das ist ja letztendlich auch einfach dein Thema. Absolut. Leute zusammenbringen, Stimmen auf die Bühne bringen und das klappt da dann hoffentlich auch. Wunderbar.
Ja.
Eine andere Rolle von dir ist, wo wir ja zum Ende noch einmal drauf eingehen können. Du begleitest schon ganz, ganz lange Viva Con Agua und da wir ja hier auch in Hamburg sind und Viva Con Agua ja auch aus Hamburg ist, können wir da vielleicht auch noch mal kurz drauf eingehen, wie das zustande gekommen ist. Du hast da jetzt eine neue Rolle. Das habe ich eben am Anfang schon kurz erwähnt. Was sind da so deine Themen, die du begleitest?
Viva Con Agua kenne ich auch schon aus der Zeit meines Studiums aus Köln. Da sind sie mir das erste Mal aufgefallen und ich fand den Approach, wie man so schön sagt, einfach super. Also die Herangehensweise, die Verbindung zwischen Kunst, Kultur, Musik und Sport, das hat mich absolut abgeholt. Gerade wenn es um die Themen geht, um den afrikanischen Kontinent geht, um neue Geschichten zu erzählen. Und ich fand die Herangehensweise genau richtig und habe mich dann auch gleich dafür ausgesprochen, das zu unterstützen und bin hingegangen mit meinem Projekt Sisters und habe gesagt irgendwie, und im Übrigen braucht ihr mehr Frauen. Weil das Thema Wasser doch sehr, sehr weiblich ist und so sind wir dann eigentlich zusammengekommen und das mache ich schon seit sehr vielen Jahren. Habe ich Viva Con Agua beraten und stand freundschaftlich zur Seite und war auch jetzt eine ganze Zeit lang im Advisory Board der Stiftung. Habe dann jetzt zum Februar gewechselt in die Stiftung und bin dort Global Connection und Impact Officer. Finde ich toll. Ich liebe solche Wörter.
Hört sich nach einem tollen Titel an. Auf jeden Fall.
Global Connection und Impact Officer, GCIO.
Wow.
Finde ich toll. Das beschreibt im Grunde genommen genau das, was ich mache, nämlich verbinden. Genau, ich verbinde und versuche Impact zu kreieren.
Ja.
Und das mache ich jetzt ganz offiziell sozusagen als Mitarbeiterin in der Stiftung und beschäftige mich da stark mit dem Thema African Gravity. Und African Gravity beschreibt die Anziehungskraft des afrikanischen Kontinents als Zukunftskontinent, wo wir eben selber natürlich mittlerweile global wissen sollten, dass Afrika absolut dynamisch ist, jung ist und da sehr, sehr viele Sachen passieren. Und genau, das ist so mein Schwerpunktthema.
Ja. Sehr, sehr spannend. Und noch
als
einen,
GCIO.
Das können wir uns alle merken. So einen Titel hätte ich irgendwann auch mal gerne,
oder?
Ja, das hört sich cool an.
Ja.
Sehr, sehr cool. Und wie gesagt, noch ein Thema, was irgendwie in dein Portfolio passt. Also wirklich cool, wie wir hier jetzt darauf kommen und die Dots connecten können.
Ja.
Wir kommen schon zum Ende des Podcasts und am Ende gibt es immer die letzte Frage und das wäre, was wären deine Top 3 Ideen, um dem Ziel 50-50 und mehr Gleichberechtigung näher zu kommen?
Wow, Top 3 Ideen. Also für mich ist ja überhaupt 50-50 sollte kein Ziel sein, sondern es sollte einfach Zustand. Ja, so sollten wir sein zusammen. Denn ich finde, dass wir Themen wie Diversity, Equity und Inclusion nicht als weitere Arbeit betrachten sollten, sondern einfach als Potenzial. Und ich denke, die Top-Ideen für mich sind immer als erstes immer die Begegnung, ja, dass man sich trifft und sich unterhält. Und das Zweite, ja, was ist das Zweite? Austausch. Und vielleicht auch ein bisschen Tapetenwechsel, ein bisschen Reisen. Da müssen wir natürlich schauen, dass wir global irgendwie auch auf das Klima achten. Ich als Geografin wieder sage das. Aber ich finde, dass wir diese Verbindungen immer wieder erneuern müssen und nichts als selbstverständlich hinnehmen sollten. Denn nur im Dialog können wir gemeinsam Dinge verändern. Mhm. Und wie gesagt, es ist keine Arbeit, es ist ein Potenzial, was wir gemeinsam heben können.
Sehr schön.
Und ich weiß nicht, ob das jetzt drei waren.
Ich glaube, es waren zwei, aber okay. Ist okay, nehme ich
na
auch.
Gut.
ja, und Reisen auch wirklich ein wichtiger Aspekt, wo ich auch der Meinung bin, dass das immer ja, sehr augenöffnend sein kann. Und wenn man mal in anderen Kontexten unterwegs war, kann man da auch wieder irgendwie sehr, sehr viel lernen und ja, die Dots auch wieder connecten. Also
absolut.
Das ist, glaube ich, das Thema des
Podcasts. Wir sind alle verbunden.
Heute. Ja, total.
Genau.
Ja, jetzt sind wir am Ende. Wir blicken aufs OMR-Festival, da sehen wir dich wieder. Gibt es noch etwas, ja, worauf du noch irgendwie verweisen willst? Irgendwie Projekte von dir oder?
Ich bin absolut fein. Ich fühle mich richtig gut. Ich freue mich, dass wir auch wirklich so ein schönes, offenes Gespräch führen können, weil es ist manchmal durch die ganze, vielleicht auch Aufregung, manchmal hat man das Gefühl, irgendwie die Leute sind Profis und reden einfach durchgehend den ganzen Tag. Mhm. Natürlich ist auch eine gewisse Aufregung immer dabei und ich möchte mich bei dir bedanken für die fantastischen Fragen und die Offenheit und für diesen wundervollen Raum.
Sehr gerne. Danke dir.
Danke auch.
Ja, was für eine inspirierende Frau. Ich glaube, in der Podcast-Aufnahme kam ihre Energie und ihr Vibe rüber. Ich war sehr, sehr beeindruckt von Mundiros Ideen, von ihrer Energie hier im Podcast-Studio. Und obwohl sie so viele unterschiedliche Themen begleitet, wo man vielleicht am Anfang auch gar nicht so richtig versteht, wie die miteinander in Zusammenhang stehen, hat man trotzdem dann irgendwann ihren Kern verstanden. Und ja, das finde ich so schön, weil sie hat ihre Themen gefunden und weiß, wofür sie sich einsetzen will. Und das ja, hat mich sehr, sehr inspiriert heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung. Ansonsten freue ich mich über alle, die ich beim OMR-Festival sehe, was jetzt bald ansteht, 7. und 8. Mai. Da hört und seht ihr Wanjiro auch mal wieder. Und ansonsten sehr, sehr gerne eine E-Mail an 5050@omr.com mit weiterem Feedback und Ideen.
50/50 bei OMR.
Der Podcast für eine paritätische Geschlechterverteilung in den Führungsetagen der Wirtschaft und Gleichberechtigung in der Arbeitswelt sowie darüber hinaus.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.